ARD.
Dieses Gesetz macht jetzt den ganzen Kampf der Ukrainer für die europäische Integration zunichte, einschließlich der Maidan-Revolution und der Verteidigung gegen Russland. All diese Opfer waren umsonst.
Die Menschen in der Ukraine sind den zweiten Tag in Folge auf die Straße gegangen, um gegen das neue Antikorruptionsgesetz zu protestieren.
Sie sehen wichtige Reformen in Gefahr und machen sich Sorgen um einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine.
Auch die EU kritisiert das von Präsident Zelensky unterzeichnete Gesetz.
Spitzen der Europäischen Union haben sich in Peking mit Vertretern der chinesischen Führung getroffen. Sie fordern ein Ende der Unterstützung Russlands.
Und in Deutschland wächst der Druck auf die Bundesregierung, ihre Israel-Politik zu ändern und mehr für ein Ende des Gaza-Kriegs zu tun.
Hallo, ich bin Daniel Runge.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, den 24. Juli um 16 Uhr. Wir haben es heute wieder in den Nachrichten gehört. Die Proteste in der Ukraine gegen ein neues Antikorruptionsgesetz. Sie hören nicht auf. Ganz im Gegenteil, es sind schon jetzt die größten Proteste seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast 3,5 Jahren.
Ja, auch gestern wieder sind in Kiew und in anderen Städten in der Ukraine Tausende auf die Straßen gegangen, vor allem junge Menschen. Und das in einem Land, muss man ja sagen, das sich im Krieg befindet, in dem jeden Tag die Sirenen heulen und in dem immer wieder Drohnen und Raketen einschlagen.
Aber was ist denn überhaupt der Anlass dieser Proteste? Antikorruptionsgesetz? Das klingt doch erstmal gut, oder?
Ja, aber nicht, wenn man etwas genauer hinschaut. Denn das neue Gesetz, das Präsident Zelensky erst vorgestern unterzeichnet hat, es schwächt die Unabhängigkeit von zwei wichtigen Antikorruptionsbehörden in der Ukraine. Sie werden künftig nämlich der Generalstaatsanwaltschaft in Kiew unterstellt.
Und das treibt die Demonstranten auf die Straße.
Ja, inzwischen zu Tausenden, aber man fragt sich natürlich auch, was genau die Menschen so wütend macht und ob die Proteste auch zu einer Gefahr für Präsident Zelensky werden könnten. Mein Kollege Stefan Schlag hat all das heute früh unsere Korrespondentin in Kiew gefragt, Rebecca Barth, und sie gibt darauf recht aufschlussreiche Antworten.
Es geht den Menschen darum, dass sie das Gefühl haben, all das, wofür sie die vergangenen 12 Jahre gekämpft haben, seit der Revolution der Würde, seit den großen Maidan-Protesten von 2013-14, dass das alles gerade gefährdet ist, dass proeuropäische Reformen, rechtsstaatliche Reformen, Reformen zur Korruptionsbekämpfung in kürzester Zeit aufgelöst werden, rückgängig gemacht werden. Darum geht es den Menschen.
Was können Sie denn zu den Demonstrationen sagen? Also hat diese Protestbewegung einen Kopf, sowas wie einen Anführer?
Nun, wir erleben ja jetzt gerade erst den zweiten Tag dieser Proteste. Es sind vor allem junge Menschen, 18, 19, Anfang 20, die ich hier persönlich erlebe. Die haben sich zunächst spontan zusammengefunden am Dienstagabend, weil ein Soldat auf Twitter gepostet hatte, zu diesen Protesten aufgerufen hat. Gestern ist diese Demonstration noch mal um einiges größer gewesen als am ersten Tag. Und nun muss man schauen, wie das weitergeht. Viele Menschen, mit denen ich spreche, sagen so etwas, ja, wir sind auch hier für die Menschen, die nicht protestieren können, die gerade an der Front sind. Diejenigen, die vor über 10 Jahren auf dem Maidan schon gegen Korruption demonstriert haben, viele von denen sind eben heute in der Armee, kämpfen an der Front, auch für eine demokratische, eine proeuropäische Ukraine, wehren sich gegen Russland und viele begründen ihre Teilnahme nun damit, dass man im Hinterland sozusagen diesen Kampf weiterführen müsse.
War Zelensky nicht klar, was das auslöst in der Bevölkerung? Oder war er einfach schlicht unbedarft? Oder was hat er sich dabei gedacht?
Ja, das ist die Frage, die sich hier tatsächlich viele stellen, ob er den Bezug zur Realität verloren hat oder was ihn da motiviert hat. Denn es ist tatsächlich ein großer politischer Fehler, den er da gemacht hat. Und viele fragen sich, wie er da jetzt wieder rauskommen soll. Viele vermuten tatsächlich, dass diese Antikorruptionsinstitutionen, um die es geht, offenbar sehr nah auch in seinem Umfeld ermittelt haben. Sie haben Ermittlungen aufgenommen, das wissen wir, gegen Vertraute von Präsident Zelensky. Einige vermuten, dass sie vielleicht sogar noch näher an seinem direkten Umfeld ermittelt haben.
Und gewinnen die Proteste möglicherweise eine Dynamik, die für Selenskyj gefährlich werden könnte?
Das ist zum aktuellen Zeitpunkt aus meiner Sicht noch nicht ganz absehbar. Wir erleben ja erst 2 Tage dieses Protestes und man muss schon sagen, es ist natürlich schwierig, unter solchen Bedingungen eine Dynamik für einen Massenprotest zu entwickeln. Es herrscht Krieg nach wie vor. Die Lage an der Front ist sehr, sehr schlecht. Die Menschen haben eine Ausgangssperre. Das alles ist natürlich etwas, was so eine Massenprotestbewegung durchaus behindern kann. Es wird abzusehen bleiben. Es wird auch abzusehen bleiben, wie der Präsident nun reagiert. Er hat sich gestern geäußert, sagte, er wolle im Parlament nun einen Gesetzesentwurf einbringen, dem Parlament einen Gesetzesentwurf vorschlagen, der die Unabhängigkeit dieser Antikorruptionsinstitutionen sicherstellen wird. Die Frage ist, ob das den Menschen genügt. Ich bezweifle das zum aktuellen Zeitpunkt.
Rebecca Barth sieht also schon eine Gefahr für Selenskyj. Das von ihm unterzeichnete Gesetz könnte weitere Unruhen provozieren und die Westintegration der Ukraine gefährden und damit natürlich Russland in die Karten spielen.
Ja, und entsprechend scharf fallen ja auch die Reaktionen der EU aus.
Ganz genau. Die EU-Kommission zum Beispiel hat das Gesetz als schwerwiegenden Rückschritt bezeichnet. Und Erweiterungskommissarin Marta Kos warnt, das neue Antikorruptionsgesetz könnte den geplanten EU-Beitritt der Ukraine gefährden.
Stichwort Europäische Union. Die EU-Spitze hat sich ja heute in Peking mit Vertretern der chinesischen Führung getroffen. War da auch der Ukraine-Krieg ein Thema?
Na, in erster Linie ging es natürlich um Handelsfragen, um die Ausfuhr seltener Erden zum Beispiel, um chinesische Überkapazitäten oder um Marktzugänge. Aber natürlich hat die EU das Treffen auch dafür genutzt, die chinesische Unterstützung für Russland anzusprechen, besser anzuprangern. Das sagt unser Korrespondent in Peking, Benjamin Eisel.
Da macht man inzwischen auch gar nicht mehr so einen Hehl draus, dass man Russland unterstützt aus chinesischer Seite. Der chinesische Außenminister Wang Yi soll ja neulich zur EU-Außenbeauftragten Kaya Kallas gesagt haben, dass China kein Interesse daran hat, dass Russland den Krieg verliert, weil sich sonst die USA zu sehr auf Asien konzentrieren würden. Das hat man schon lange vermutet, das hat man auch schon lange gesehen an dem, wie China handelt. Aber so konkret ausgesprochen hat das von chinesischer Seite bislang niemand. Man gibt sich nach wie vor offiziell neutral, obwohl allen klar ist, dass China an der Seite Russlands steht. Und das andere ist, das sind die Wirtschaftsfragen. Auch da gibt es viele Streitpunkte. Und da hat auch hauptsächlich, würde ich sagen, die EU diese Themen gesetzt. Die Chinesen, die wollen natürlich, dass es keine Sanktionen und dass es keine Zölle gibt von europäischer Seite.
Was sind denn das für Sanktionen, von denen Benjamin Eisel da spricht?
Nun, die Europäische Union hatte ja erst vor kurzem ein 18. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen und darin enthalten sind auch Strafmaßnahmen gegen chinesische Firmen. Hintergrund: Die EU geht davon aus, dass China etwa 80% aller Güter liefert, die Russland zivil oder militärisch nutzen kann. Und das ist natürlich eine wesentliche Unterstützung.
Dann kommen wir jetzt zur Lage im Nahen Osten, insbesondere der Lage im Gazastreifen. Die humanitäre Krise dort scheint sich ja weiter zu verschärfen.
Ja, die Lage ist wirklich dramatisch. Die Versorgung mit Trinkwasser, mit Lebensmitteln und Medikamenten ist quasi zusammengebrochen. Fast 500.000 Menschen, vor allem Kinder, sind von einer Hungersnot bedroht. Und immer wieder sterben Menschen bei der Verteilung von Hilfsgütern, werden von israelischen Soldaten erschossen.
Ja, und wegen der katastrophalen Lage im Gazastreifen wächst ja auch der Druck auf die Bundesregierung, ihre Israel-Politik zu verschärfen.
Auslöser war ja ein internationaler Appell zur Beendigung des Gazakrieges. 28 Staaten haben ihn unterzeichnet, aber Deutschland gehört nicht dazu. Und das stößt bei vielen auf Unverständnis, auch in der schwarz-roten Koalition in Berlin. Darüber hat meine Kollegin Sabine Rhein mit unserem Berlin-Korrespondenten Georg Schwarte gesprochen. Und sie wollte von ihm erst einmal wissen, wer genau eigentlich was fordert.
Fangen wir mit der Anführungszeichen extremsten Forderung an. Die kommt unter anderem von Rolf Mützenich, Außenpolitiker, vom außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Ahmetovic. Die haben in einem Zeitungsartikel gefordert, dass die bestehenden Kooperationen mit Israel, wie beispielsweise das EU-Assoziierungsabkommen, auf Eis gelegt werden müssten. Auch weitere Maßnahmen, wie der Stopp von Waffenexporten an die israelische Regierung, müsse durchgesetzt werden. Andere in der SPD, nehmen wir Matthias Mirsch, den Fraktionschef, der hat jedenfalls gefordert, dass Deutschland jetzt nachträglich doch noch dieses Papier, dieses Statement der 30 Staaten mit unterzeichnet. Da haben ja unterschrieben Länder wie Kanada, Japan, Großbritannien, aber auch 20 EU-Staaten, Frankreich beispielsweise, nur eben Deutschland nicht. Und genau darüber geht jetzt auch in der Bundesregierung ein bisschen der Streit.
Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, hat die Forderungen scharf kritisiert, spricht von verstörender Einseitigkeit. Man befreie damit die Hamas von jeglicher Schuld. Was erwidert die SPD?
Naja, wir hören Matthias Mirsch, der schreibt, wenn internationales Recht systematisch verletzt wird, und er meint Israel, dann muss das Konsequenzen haben. Und Deutschland sollte sich eben nicht der Initiative sich anschließen und nicht ausscheren. Er sagt auch, doppelte Standards beim beispielsweise Völkerrecht untergraben unsere internationale Glaubwürdigkeit. Wir haben eine Entwicklungshilfeministerin, Rim Alabali-Radovan, SPD-Politikerin. Die hat sich ebenfalls geäußert, hat bedauert, dass Deutschland nicht unterschrieben hat und hat unter anderem auch das hier gesagt.
Die internationale Gemeinschaft darf nicht wegsehen, wenn Menschen und vor allem Kinder vor unseren Augen verhungern. Es darf nicht so weitergehen. Die Weltgemeinschaft, auch wir in Europa, stehen in der Verantwortung, alles zu tun, um das Töten zu beenden und Leben zu retten.
Das unter anderem steht in dieser Forderung der 30 Staaten. Und es ist schon ein bisschen erstaunlich, dass Deutschland sagt, das unterschreiben wir nun gerade nicht. Denn es gibt Erklärungen, die Deutschland unterschrieben hat. Eine stammt bereits aus dem Mai, dem 20. Mai. Eine gemeinsame Erklärung der Geber zur humanitären Hilfe für Gaza. Und da ist sehr deutlich ausbuchstabiert, um was es hier geht. Die Bevölkerung droht zu verhungern, steht da. Die Menschen in Gaza müssen die Hilfe erhalten, die sie so dringend benötigen. Und die humanitären Grundsätze sind für jeden Konflikt überall auf der Welt von Bedeutung und sollten konsequent in jedem Kriegsgebiet Anwendung finden. Und humanitäre Hilfe sollte nie politisch instrumentalisiert werden. Das hat Deutschland damals unterzeichnet. Warum sie dieses neueste Schreiben der 30 Staaten dann nicht unterzeichnen wollten, bleibt ein bisschen das Geheimnis dieser Bundesregierung. Der Kanzler selber hat sich ja immer wieder geäußert, auch kritisch, sehr kritisch über Israel. Zuletzt beispielsweise auch während seiner Sommerpressekonferenz hier in Berlin. Da klang er so.
Wir wollen dem Land helfen, aber wir sagen auch klar und deutlich, was nicht akzeptabel ist. Und das, was dort zurzeit geschieht, ist nicht mehr akzeptabel.
Und das ist die Haltung der Bundesregierung.
Sagt unser Berlin-Korrespondent Georg Schwarte. Und das Leid der Menschen im Gazastreifen, das ja kein Ende zu nehmen scheint, ist übrigens auch Thema bei 11KM, dem Tagesschau-Podcast. Die neue Folge ist gestern erschienen und unter anderem in der ARD-Audiothek zu hören.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz, bei mir im Studio war Daniel Runge aus der Nachrichtenredaktion.
Besten Dank auch fürs Zuhören.